Die Pandemie hat die sozialen Probleme der Gesellschaft wie in einem Brennglas vergrößert. Das war eine Erkenntnis der letzten Monate. Und das zeigt sich gerade auch im Bildungsbereich. Der ist in Deutschland gekennzeichnet von einer großen Bildungsungerechtigkeit, die, das sagen viele Experten, während der Pandemie gewachsen sei. Darüber spreche ich mit Marcel Helbig, Sozialforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Bildungssystem in Deutschland. Hallo, Herr Helbig.
Hallo.
Herr Helbig, wie sieht die Ungerechtigkeit genau aus?
Wir reden ja in unserer Disziplin nicht von Ungerechtigkeit, sondern erstmal nur von Ungleichheit. Ob das ungerecht ist, ist immer eine andere Frage. Aber die Ungleichheit sieht so aus, dass Kinder aus sozial benachteiligten Schichten, also von Arbeitern oder auch Kinder von Migranten, wird das ja oftmals in Zusammenhang gesetzt, Personen, die halt wenig Einkommen auch zur Verfügung haben, dass die schlechtere Bildungschancen haben als zum Beispiel Akademikerkinder. Ob das die Kompetenzentwicklung ist, ob das die Notengebung ist, ob das die Bildungsabschlüsse, die erzielt werden, an all diesen Punkten sehen wir Ungleichheit.
Wie sehen Sie das? Hat die Pandemie, also zum Beispiel das Homeschooling, sich dann auf diese ungleiche Chancenverteilung nochmal negativ ausgewirkt?
Nein, man hat ja im Endeffekt die Schule als eine Institution gehabt, die diese Unterschiede, die es zu Hause schlichtweg einfach mal gibt, diese Institution war dafür da, diese Unterschiede ein Stück weit zu nivellieren, für alle die gleichen Bildungsvoraussetzungen, Lernvoraussetzungen zu geben. Und diese Schule ist jetzt ein Stück weit ausgeschaltet. Also man hat quasi nicht mehr die direkte Lehrerinteraktion, man spricht nicht mehr mit anderen Kindern. Und da sind wir tatsächlich bei Migrantenkindern in Familien, wo eben kein Deutsch gesprochen hat, dann hat man nicht mal quasi weiter das Üben des Deutschen quasi in der Schule. Und natürlich sind all diese Dinge, wenn sie jetzt fehlen, werden dazu führen, dass wir auch stärkere soziale Ungleichheiten haben im Homeschooling als im Präsenzunterricht.
Gibt es da Studien dazu? Hat man da schon harte Fakten, die das zeigen? Wie stark ist diese negative Auswirkung?
Also es gibt so ein, zwei Studien aus den Benelux-Ländern, also Niederlande, Belgien. Man fragt sich, inwieweit kann man es übertragen? Diese Studie wurde immer so ein bisschen eingeführt, als in Niederlanden ist man doch eigentlich viel weiter, was digitalen Unterricht angeht. Und selbst da bekam man zu dem Ergebnis, dass um die 20% geringerer Lernzuwachs für alle Kinder und für die aus den sozial benachteiligten Schichten sogar 50% weniger Lernzuwachs da wären. Für Deutschland haben wir aktuell nichts Belastbares vorliegen. Und ich sehe auch nicht, dass wir da irgendwie repräsentativ in nächster Zeit gute Studien bekommen.
Ist doch eigentlich ein Riesendefizit, oder nicht?
Absolut. Absolut. Also es ist auch, unterschiedliche Stellen argumentieren da ganz anders. Die Lehrer, die könnten zum Beispiel auf die sogenannten Vergleichsarbeiten, die eigentlich jährlich geschrieben werden, wo immer geguckt wird, wie gut sind eigentlich die Schüler in einer Klasse. Die Lehrer sagen zum Beispiel, warum soll ich die jetzt gerade schreiben, diese Vergleichsarbeiten? Ich weiß doch, dass es Defizite gibt. Die Bildungsministerien wollen auch die Lehrer dann gar nicht überfrachten quasi mit diesen Vergleichsarbeiten. Wir Bildungsforscher fassen uns an den Kopf, weil wir sagen, hey, genau über diese Vergleichsarbeiten, wenn wir sie jetzt schreiben würden in einem breiten Maßstab, könnten wir überhaupt strukturelle Defizite aufdecken. Also haben wir Probleme im ländlichen Raum, wo die Breitbandabdeckung schlecht war. Also wie soll jetzt auf einmal Homeschooling in diesen gleichen Räumen nicht funktionieren, wo wir vor einem Jahr oder zwei Jahren noch über eine ganz bescheidene Breitbandabdeckung gesprochen haben. Also das kommt überhaupt nicht vor in der aktuellen Diskussion. Darüber könnten wir identifizieren, haben wir wirklich diese sozialen Probleme, häufig das in Schulen, wo auch sehr viele sozial benachteiligt sind und so weiter und so weiter.
Ja, und dann könnte man auch Kinder identifizieren, die durch dieses Homeschooling zum Beispiel verloren gegangen sind. Das ist ja auch noch ein Riesenproblem, was in der letzten Zeit...
Das ist aber so eher diese individuelle Perspektive und das nehme ich den Lehrern auch ab, dass diese individuelle Perspektive... Yeah. Die eigentlich ganz gut im Blick haben und dass wir auch keine Testung brauchen. Aber was mir fehlt, ist eher so dieser systemische Blick, wo wir sehen, wie schlimm ist die Situation gerade, gibt es bestimmte Gegenden, Schulen, Gruppen, die da deutlich benachteiligt sind, dass wir nämlich auch kollektive Lösungen brauchen und nicht auf diese individuellen Antworten bauen, die zum Beispiel einige Bildungspolitiker auch gerade sagen, naja, wer nicht so viel gelernt hat, der soll halt ein Jahr extra machen halt. Und das ganze Problem dann individualisieren in diesem Moment.
Ja, verstehe. Wie gehen wir mit diesem ganzen Problemkreis jetzt um? Also die Schulen werden jetzt nach und nach wieder geöffnet. Ich vermute, es gibt bei bestimmten Schülergruppen und Schulformen erhebliche Lerndefizite. Was soll man machen? Was ist Ihr Rat?
Nein, mit dem Punkt 1 haben wir eben ja schon drüber gesprochen. So richtig ganz genau wissen wir nicht, wie groß die Defizite sind und die Bestrebungen, das herauszubekommen, die sind gerade auch nicht da. Also ist erstmal auf dieser Ebene schon mal der Rat, relativ schwierig. Wenn man aber eigentlich mit offenen Ohren durch die Gegend läuft, dann weiß man von anderen Eltern, von Lehrern, dass es einfach Defizite in bestimmten Bereichen gibt. Und ich glaube auch, dass in einige Bereiche, wie zum Beispiel die Grundschulen, viel, viel stärker betroffen. Also man muss sich mal vorstellen, dass ein Erstklässler nun die Schriftsprache erlernen muss im Homeschooling. Wie soll das funktionieren? Vor allem, wenn Eltern eben diese Sprache dann auch selber nicht sprechen. Und da drückt man sich gerade so ein Stück weiter herum, um diese Fragen, wie gehe ich eigentlich langfristig damit um? Und mein Vorschlag wäre, lasst uns diesen Kindern die Zeit jetzt wieder geben, auch wo wir nicht wissen, ob nicht die Schulen in einem Monat schon wieder schließen. Also es gibt einige Kreise, wo gerade aktuell die Inzidenzen auch schon wieder nach oben gehen. Und diese Zeit uns zu nehmen, das Schuljahr zu verlängern, ein Langschuljahr einzuführen, um genau zu gucken, wo muss ich ansetzen, wo kann ich Dinge nachholen, um nicht irgendwie eine Generation oder einen Jahrgang zu produzieren, der mit großen Defiziten durch das ganze Schulleben laufen wird.
Okay, Herr Helbig, wie funktioniert das Schuljahr zu verlängern? Geht das?
Nummer eins, wir hatten einen Schuljahresbeginn bis in die 60er Jahre im Februar, März. Mhm. Wir haben das quasi irgendwann mal umgestellt auf Herbst. Also es ist nicht Gott gegeben, dass das Schuljahr im Herbst anfangen müsste. Und wenn in so einer Ausnahmesituation, wo wir gerade sind, müssen wir über solche Dinge mal nachdenken. Wie könnte das passieren? Ich verlängere das Schuljahr, meinetwegen bis Weihnachten oder vielleicht auch bis Januar, und hole diesen ganzen Lernstoff nach, der mir verloren gegangen ist. Dann könnte man sagen, naja, und was ist jetzt mit diesen ganzen Leuten, die eigentlich zum Studium müssten?
Genau, ja.
Weil dann komme ich zu den Hochschulen und die haben die gleichen Probleme wie alle anderen. Die sind auf einem Online-Format die ganze Zeit. Die Studierenden haben eine Regelstudienzeitverlängerung in den meisten Fällen bekommen. Das heißt, da hängt uns eigentlich auch noch eine Kohorte in den letzten drei Semestern, hat sich aufgebaut, die immer größer geworden ist. Und unter Umständen ist es sogar von Vorteil für die Unis und die Hochschulen, wenn sie mal ein Semester keine neuen Studenten bekommen, sondern das Studienjahr regulär aus dem Sommersemester dann quasi startet. Also da sehe ich jetzt auch keine unüberwindbaren Dinge, die dann nicht gehen. Die Berufsschulen würden genauso verlängern ihr Jahr, und ob nun der Lehrvertrag im September geschlossen wird oder im Januar, sehe ich jetzt auch nicht als das große Ding. Die einzige Gruppe, wo ich tatsächlich Probleme sehen würde, das sind die Eltern, die gerade aus der Elternzeit kommen und eigentlich ihr Kind in die Kita bringen wollen, weil da fehlt dann der Abfluss quasi nach oben über 4-5 Monate von den Kindern, die in die erste Klasse müssen.
Das Schuljahr sollte verlängert werden, sagt Marcel Helbig, Sozialforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Ich habe mit ihm gesprochen über die ungleiche Chancenverteilung im deutschen Bildungssystem und die Frage, wie sich die Corona-Krise auf die Schüler und Schülerinnen ausgewirkt hat. Herr Helbig, vielen Dank dafür.